fange ich mal an, jetzt wo die Kinder draußen sind. Ich habe euch mal mitgebracht, wie so gerne, am Anfang einer Predigt. Könntest du mal kurz die erste Folie einblenden? Ah, da ist er schon. Ups, hat es schon verraten. Kennt jemand von euch diesen Mann hier, wollte ich fragen. Diesen Mann, der kam öfters mal in den Medien vor, in den ganzen letzten Jahren. Das ist Julian Assange. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Namen schon mal gehört? Doch zumindest, ich sag mal so ein Viertel. Immerhin. Okay, Julian Assange, wer ist das? Das ist ein Mann, der hat ganz viel Wirbel ausgelöst, als er eine Plattform gegründet hat. Eine Online-Plattform, also im Internet, wo man Dokumente anonym veröffentlichen kann. Also eine Enthüllungsplattform nennt man das. Das heißt, man kann da Dokumente, die irgendwas Geheimes haben, öffentlich machen, sodass alle das sehen können. Und auf diese Weise hat dieser Julian Assange ganz viel ans Licht gebracht, was Leute eigentlich geheim halten wollten. Also das waren die verschiedensten Kriegsverbrechen, die begangen wurden, die dadurch öffentlich wurden, verschiedene Machenschaften von irgendwelchen Behörden und ganzen Staaten. Und das alles hat dieser Mann dadurch an die Öffentlichkeit gebracht. Also WikiLeaks heißt diese Plattform, eine Enthüllungsplattform. Und ich habe mich gefragt, wie soll man so eine Plattform eigentlich einordnen? Also ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Oder fangen wir mal vielleicht bei dem Gründer selbst an, bei dem Assange. Ist so jemand, soll man den loben, weil er sowas tut? Oder soll man den tadeln, weil er das tut? Ich finde das eine sehr spannende Frage, weil je nachdem, wen du fragst, wirst du sehr verschiedene Antworten bekommen, weil dieser Mann so umstritten ist. Für die einen ist Assange ein Held. Also das ist ein Mann, der setzt sich für die Freiheit der Information ein, für die Wahrheit. Er zieht Übeltäter zur Rechenschaft. Er sorgt dafür, dass Leute wirklich das wissen, was sie wissen sollen. Und auch wenn das für ihn sehr viele Schwierigkeiten bedeutet und er ins Gericht kommt und so weiter, das ist ihm egal, er setzt sich dafür ein. Er ist ein Aktivist, den unsere Welt dringend braucht. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die sagt, nein, Assange, das ist kein Held, das ist ein Verräter. Das ist einer, der begeht Hochverrat. Der gehört ins Gefängnis oder Schlimmeres. Das ist ein Mann, der setzt sich über alles einfach hinweg. Der veröffentlicht irgendwelche Geheimnisse, die ihn gar nichts angehen. Und manche Dinge sollten vielleicht geheim bleiben, weil da ganz, ganz viele Menschenleben dran hängen. Menschen sterben, weil er Sachen veröffentlicht. Und so sollte der Mann mindestens ins Gefängnis kommen. Ich finde das total spannend, oder? Also es ist derselbe Mann, ein Mann. Und die einen sagen, das ist ein großer Held, den wir verehren sollten. Und die anderen sagen, nein, das ist ein verabscheuungswürdiger Verbrecher, der ins Gefängnis gehört. Eine und dieselbe Person. Ich will heute kein Urteil über diesen Assange fällen. Ich finde das nur sehr spannend, wie verschiedene Menschen eingeordnet werden. So erging es im Laufe der Zeit ja immer wieder Menschen, dass sie sehr verschieden beurteilt wurden. Und so ist es auch bei der Person, über die ich heute mit euch reden will. Jens hat das schon gesagt, über Judas Iskariot. Judas, der Mann, der nicht nur einen Menschen verraten hat, nicht nur einen Staat verraten hat, sondern der Gott selbst verraten hat. Auch heute noch, 2000 Jahre später, ist dieser Name Judas so sinnbildlich für einen Verräter. In unserer Alltagssprache, du Judas, du Verräter. Judas, die Geschichte von seinem Verrat, ist eine, ich glaube, der bekanntesten Episoden in der Passionsgeschichte. Was geschah damals genau? Lass uns mal kurz die Geschichte so vor Augen rufen, auch wenn ich denke, dass viele von uns sie kennen werden. Einfach zu schauen, was in der Bibel steht. Ich fasse das mal so grob zusammen. Alles beginnt damit, dass Jesus sich 12 Männer auserwählt. 12 Männer, die ihn auf Schritt und Tritt begleiten sollen. Und einer von diesen 12 ist Judas. Judas geht mit Jesus mit 3 Jahre lang und Jesus reist durchs Land. Und auf dieser Reise, da erlebt er sehr viel. Jesus predigt Tag für Tag, er heilt, er tut Wunder. Und beim einfachen Volk ist Jesus mehr als beliebt. Sie lieben ihn, sie verehren ihn, sie sehen in ihm einen großen Propheten, einen Heiler und einen vollmächtigen Lehrer. Und als Jesus dann nach 3 Jahren zum Passafest nach Jerusalem zieht, da kommt das alles so zum Höhepunkt. Das feiern wir nächsten Sonntag, an Palmsonntag. Das ganze Volk, das kommt in Aufruhr. Wow, Jesus kommt nach Jerusalem. Der Jesus, der gerade Lazarus auferweckt hat. Der Jesus kommt und alle, Alle kommen zur Straße und jubeln Jesus zu und wollen ihn zum König machen. Sie hoffen, dass er sie endlich von den Römern, von den Besatzern befreit. Das ganze Volk liegt Jesus zu Füßen. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite steht die geistliche Elite und die hasst Jesus über alles. Die hassen Jesus. Warum? Weil Jesus nicht nach ihren Spielregeln spielt. Jesus, der verhält sich anders als sie. Jesus lehrt etwas anderes als sie. Und Jesus, der wiegelt das Volk auf in ihren Augen. Sie hassen Jesus, aber sie können ihn auch irgendwie nicht bändigen, weil das Problem ist, das Volk liebt ihn ja. Das Volk liebt Jesus, sie können ihn also nicht einfach so öffentlich verhaften. Das würde zu einem Aufstand führen, wodurch sie alles verlieren würden. Und so sitzen diese geistlichen Führer, die Priester und Schriftgelehrten, zusammen in der Ecke. Sie sind stinksauer, können aber nichts tun. Ihnen sind die Hände gebunden. Und dann kommt Judas auf die Bühne. Judas, einer von diesen 12, einer, der Jesus kennt, er kommt zu den Priestern und sagt ihnen, okay, was ist es euch wert? Was würdet ihr bereit sein, mir zu zahlen, wenn ich euch Jesus im Stillen aushändige, da wo keiner das mitbekommt? Was wärt ihr bereit zu zahlen? Und die Priester, die besprechen sich und man kommt dann zu einem Deal. Judas, du bekommst 30 Silberstücke. 30 Silberstücke, das entspricht nach 2. Mose genau dem Wert eines zu Tode gekommenen Sklaven. Für so viel, ne, für einen zu Tode gekommenen Sklaven verkauft Judas Jesus. 30 Silberstücke entspricht ungefähr dem Monatslohn eines Tagelöhners. Für das Geld soll er Jesus im Stillen überliefern. Wie macht er das? Ganz einfach. Als er eine Gelegenheit sieht, wo Jesus getrennt ist vom Volk, da setzt er sich von der Gruppe ab, geht zu den Priestern, bringt eine Menge Soldaten mit und gemeinsam gehen sie in den Garten Gethsemane, wo Jesus mit seinen Jüngern betet. Judas begrüßt Jesus mit einem Kuss, wodurch er den Soldaten zeigt, wen sie verhaften sollen. Ja, und so geht diese ganze Passionsgeschichte erst richtig los. Jesus wird verhaftet, verhört, verurteilt und schließlich gekreuzigt. Und all das beginnt eben bei Judas. Judas, wie soll man diesen Mann einordnen? Ist das, was er macht, gut oder schlecht? Ist das ein Held oder ein Verräter? Vielleicht fragst du dich, was ist das für eine Frage? Natürlich ist das schlecht. Und ich glaube, das ist so bei uns meistens so der Konsens. Judas ist ein Negativbeispiel und ich stimme diesem voll zu. Judas ist ein Negativbeispiel. Er ist jemand, auf den wir ja schauen können, was wir nicht machen sollten. Aber schaut man mal so ein bisschen in die neue Literatur hinein, findet man erstaunlich viele Stimmen, die in Judas einen Helden sehen. Ein Helden oder zumindest ein tragisches Opfer. Je nachdem eben, wen man fragt. Und das fand ich total spannend. Und mein Eindruck ist, dass es auch Gedanken sind, die immer mehr auch in christlichen Zusammenhang Gehör finden. Deswegen würde ich das ansprechen. Manche sagen, Judas, der ist doch eigentlich nur ein Held. Denn das, was er gemacht hat, das hat die Erlösung erst richtig ermöglicht. So sagt man. Ne? Man argumentiert, ja, hätte Judas Jesus nicht verraten, dann wäre Jesus auch nicht verhaftet worden, wäre er nicht ans Kreuz genagelt worden, wäre Jesus auch nicht auferstanden. Das heißt, Judas ist derjenige, der die Errettung irgendwie erst ermöglicht. Er ist also ein Held, dem wir danken sollten. So argumentieren Menschen. Andere argumentieren, ja, nein, Judas ist eigentlich nur ein Opfer, der eigentlich gar nichts dafür kann. Gott hatte vorhergesagt, dass Judas das machen würde. Deswegen hatte Judas gar keine andere Wahl. Er musste das tun. Ne? Gott hat das so geführt, dass Judas Jesus verraten musste. Judas ist also unschuldig. Gott trägt die Schuld daran. Er hat das ja so geführt. Judas ist nur ein unschuldiges Opfer der Umstände oder ein Opfer von Gottes Souveränität. Das sind moderne Interpretationen, die man überall immer wieder liest und die auch in unseren Kreisen Gehör finden. Aber ist das so? Stimmt das? Stimmen diese Interpretationen, dass Judas ein Opfer ist oder vielleicht sogar ein Held? Tun wir ihm vielleicht Unrecht, wenn wir ihn als Verräter bezeichnen? Nein, ganz sicher nicht. Und es ist wichtig, dass wir das hier an der Kanzel sagen. Nein, Judas ist ein Verräter. Genauso wie es 2000 Jahre lang verstanden wurde, so ist das. Ja, es gibt diese modernen Uminterpretationen. Und das ist typisch für unsere Zeit. Unsere Zeit, die verdreht gerne Wahrheiten. Unsere Zeit, unsere Gesellschaft, die relativiert ganz schnell Dinge. Ja, man muss ja auch das betrachten und das. Und man verschiebt dadurch die Wahrheit. Unsere Gesellschaft, die nennt sehr oft das Gute schlecht und das Schlechte gut. Und das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, mit der wir konfrontiert sind als Christen und wo wir aufpassen müssen. Hier bei Judas, aber auch in ganz vielen anderen Situationen, bei ganz vielen gesellschaftlichen Themen, wo unsere Gesellschaft auf einmal von dieser eigentlichen Wahrheit Stück für Stück abirrt und Uminterpretationen einführt. Ja, das eine ist dann doch nicht mehr so schlecht, doch nicht mehr so schlimm. Oder das ist doch eigentlich etwas Gutes. Und so verwischt die Wahrheit. Lass uns da aufpassen. Ja, es gibt diese, bei Judas, diese Uminterpretation, aber die sind bibelkritisch und das sind Verzerrungen der eigentlichen Wahrheit, wenn wir die Bibel lesen. Und das ist die Grundlage, auf die wir bauen, die Bibel, Gottes unfehlbares Wort. Dann können wir nur zu einem Ergebnis kommen, nämlich dass Judas der Verräter ist, für den er sprichwörtlich steht. Und das ist so der erste Punkt, den ich uns mitgeben will. Wenn wir uns mit Judas beschäftigen, das hier zählt und nur das hier zählt, nur Gottes Wort zählt, nur die Bibel. Nicht irgendwelche Meinungen von Menschen, nicht irgendwelche Gedanken, nein, wir schauen in die Bibel und nur in die Bibel. Und da finden wir Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Lass uns aufpassen. Es kommt sehr schnell eine Schräglage durch die Gesellschaft. Lass dich nicht verunsichern, sondern schau immer wieder in die Bibel zu Themen, die die Gesellschaft diskutiert und finde dort die Wahrheit. Judas ist ein Verräter und so wird er uns präsentiert. Ich werde das gleich noch ausführen. Und als Verräter, genau, nochmal kurz die Anwendung, lass uns nicht diesem Zeitgeist folgen, sondern bei der Wahrheit bleiben. Als Verräter lehrt uns Judas eine ganz zentrale Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir wirklich von ihm lernen können im Negativen. Er zeigt uns, es bringt nichts, Jesus zu kennen. Man muss schon an ihn glauben. Das ist, glaube ich, die zentrale Wahrheit, die Judas deutlich macht, die die Bibel deutlich macht durch Judas. Es bringt nichts, Jesus zu kennen. Man muss schon an Jesus glauben. Nur dann hat das eine Auswirkung. Schaut man sich mal im Neuen Testament an, wo dieser Judas überall auftaucht. Es ist erstaunlich, wo er überall dabei ist. Was er alles hört, was er alles miterlebt, was er alles mitmacht. Judas ist bei sehr vielen dabei und es beginnt alles damit, dass er eben einer dieser 12 Jünger ist, die Jesus auswählt. 12 Jünger und Judas ist einer von denen. Hast du das schon mal vor Augen geführt, was das bedeutet? Judas ist bei allem dabei. Er ist 3 Jahre lang jeden Tag mit Jesus unterwegs. Das heißt, er sieht alle Taten, alle Wunder von Jesus. Stell dir das mal vor, du bist mit Jesus unterwegs und du siehst auf einmal, wie ein Blinder wieder sehen kann. Oder wie ein Tauber wieder hören kann, wie ein Lahmer wieder gehen kann. Du siehst das alles. Du siehst, wie Jesus auf dem Wasser geht. Du sammelst selbst das Brot ein, das Jesus vermehrt hat. Und du bist dabei, als auf einmal Tote wieder lebendig werden. Das hat Judas alles mitgemacht. Judas hat alle Taten Jesu mitbekommen. Aber noch mehr, Judas hat auch alle Worte von Jesus gehört. Also ich glaube, Jesus wird an ziemlich jedem Tag in diesen 3 Jahren gepredigt haben. Judas wird also tausende Predigten gehört haben. Und nicht nur die öffentlichen, sondern auch die im kleinen Kreis, da wo Jesus nochmal Sachen genauer erklärt hat, bei den Jüngern. Ne, abends, wo sie zusammensaßen, wo er nochmal deutlich gemacht hat, ja, das wollte ich sagen mit dem Gleichnis. Das war der Gedanke hinter diesem Beispiel. Das heißt, Judas hat alles gehört. Er war dabei, als Jesus über wahren Glauben geredet hat. Wahre Nachfolge, über Treue, über Liebe, über das, was es bedeutet, Teil seines Reiches zu sein. Judas hat alles gehört. Aber nicht nur das, Judas wurde sogar mit besonderer Vollmacht ausgestattet durch Jesus. Und das ist erstaunlich. Judas, der wurde einmal mit den anderen 11 Jüngern ausgesandt. Jesus sendet die 12 Jünger aus, immer in so ein Zweiergrüppchen. Und die sollen dann von Dorf zu Dorf gehen und in seinem Namen predigen und böse Geister austreiben. Judas hat im Namen von Jesus gepredigt. Er hat im Namen von Jesus böse Geister ausgetrieben. Verrückt, oder? Das war Judas. Und sogar noch mehr, Judas, der trägt sogar innerhalb des Kreises dieser 12 eine besondere Verantwortung. Er darf die Kasse verwalten. Naja, und wem traut man Geld an? Also Geld ist immer so ein heikles Thema, ne? Das gibt man nicht jedem. Das muss jemand sein, dem man vertraut. Und scheinbar hatte Judas diesen Ruf, dass er vertrauenswürdig war. Schaut man sich mal diese 4 Punkte an, wird deutlich, wie nah Judas dran ist an Jesus. Wie viel Zeit er mit ihm verbringt, wie viel er über Jesus weiß, wie gut er ihn kennt. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden in der Zeit, der ihn besser kannte als Judas. Judas war ganz nah dran. Aber, und das ist das große, große Aber über Judas Leben, das war alles komplett wertlos. Das hat ihm alles absolut nichts gebracht. Denn das alles bringt nur etwas, wenn Glaube da ist. Nur wenn Glaube da ist, dann bringt das alles andere etwas. Wenn kein Glaube da ist, dann ist alles andere vollkommen wertlos. Absolut wertlos. Judas konnte noch so viel über Jesus wissen, noch so viel über ihn kennen. Wissen wird überbewertet. Wir leben in einer Zeit, in der Wissen ganz hoch gehalten wird. Wissen ist nutzlos, wenn es nicht mit Glauben verbunden wird. Wissen bringt nur etwas, wenn es auf einer Glaubensbeziehung mit Jesus fußt. Du kannst noch so viel über Jesus wissen, noch so viele Predigten gehört haben, noch so viele Kinderstunden, Teenstunden, Jugendstunden besucht haben. Das alles bringt dir gar nichts, wenn dein Glaube fehlt. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie war das bei Judas? Hat Judas wirklich nie geglaubt? Oder hat er vielleicht am Anfang geglaubt und irgendwann dann doch nicht? Oder hat er wirklich nur 3 Jahre lang so getan, als ob? Wie war das bei ihm? Das sind spannende Fragen. Leider finden wir auf sie keine Antwort. Die Bibel schweigt zu diesen Fragen. Ich habe auch ganz viele Fragen an Judas. Also, was genau ging in seinem Herzen vor? Also, was war wann in seinem Herzen los? Warum hat er sich gegen Jesus entschieden? Warum hat er ihn verraten? Was war da los? Aber das sind Fragen, auf die wir keine Antworten finden. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Ruhe habe ich darüber, weil ich sage mir, wenn Gott mir auf diese Fragen keine Antworten gibt, dann scheinen die wohl nicht so wichtig zu sein. Es ist eine ganz plumpe Antwort, aber die ist sehr wichtig. Wenn Gott mir keine Antworten darauf gibt, dann scheint das nicht so wichtig zu sein. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir allgemein im Leben verstehen dürfen. Ja, Gott beantwortet uns alle wichtigen Fragen des Lebens. Alle wichtigen Fragen des Lebens. In seinem Wort. Alles wirklich Wichtige wird beantwortet. Wenn es Dinge gibt, auf die wir keine Antworten in der Bibel finden, dann wage ich zu behaupten, dann ist das wahrscheinlich keine so wichtige Frage. Weil sonst hätte sie Gott uns beantwortet. Denkt da mal drüber nach, was das konkret bedeutet. Ich finde das ein Gedanke, den ich mehr und mehr begreife. Weil alles, was Gott will, dass ich wissen soll, das gibt er mir auch. Aus Gottes Sicht ist scheinbar bei Judas nur eines wichtig, dass wir das wissen sollen. Nämlich das, wozu er sich am Ende entscheidet. Das ist das, worum es Gott meistens geht. Ne? Wo stehen wir am Ende? Was ist die Entscheidung am Ende? Und die wird uns ganz eindeutig überliefert. Judas entscheidet sich gegen Jesus. Und das ist, was zählt. Das ist das, worauf es ankommt, wozu Judas sich am Ende entscheidet. Und das ist eine Entscheidung, die ist unumstritten. Es ist seine persönliche Entscheidung, Jesus den Rücken zuzukehren und ihn auszuliefern. Und für genau diese Tat des Unglaubens wird er sich verantworten müssen. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich das so behaupten, dass es seine persönliche Entscheidung war? War Judas nicht vielleicht ein Opfer, ne, wie man am Anfang bei diesen Interpretationen gesehen hat? War Judas nicht vielleicht ein Opfer von den Umständen? Nein, Judas war kein Opfer der Umstände. Er hat sich selber für die Sünde entschieden. Wieso kann ich das sagen? Weil es das Prinzip der Sünde ist. wie es uns die Bibel lehrt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie Sünde genau funktioniert? Sünde funktioniert immer gleich. Und das ist etwas, was wir durch die Gesamtheit der Schrift zusammenstellen können und verstehen können, wie Sünde funktioniert. Es gibt Menschen, die sagen bei Judas, ach Judas, der kann doch gar nichts dafür. Manche sagen, Gott ist schuld an seiner Tat. Ne, Gott hat vorhergesagt und deswegen musste er das tun. Oder nee, der Teufel ist schuld, der Teufel war das und deswegen kann Judas nichts dafür. Aber das sind Interpretationen, die haben keinen Halt in der Bibel. Ja, man kann Bibelstellen finden, die sowas nahelegen. Ne, es gibt zum Beispiel, wenn man sagt, Gott ist schuld an dieser Sünde, da kann man zum Beispiel Johannes 17 zitieren. Da hat aus dem Gebet hat Jens heute auch schon zitiert, Jesus betet in Johannes 17 und er sagt ja unter anderem, keiner von ihnen, also von den Jüngern, ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, Judas. Warum? Damit die Schrift erfüllt werde. Ähnlich heißt es auch in der Apostelgeschichte in Kapitel 1, da redet Petrus, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist über Judas vorausgesagt hatte. Ja, und dann sagt man so, Herr, guck mal, wir haben doch hier zwei Stellen, die eindeutig sagen, dass Judas nichts dafür kann. Es war Gott. Gott hat ihn dazu veranlasst, das zu tun. Also muss Gott auch die Schuld für diese Schuld, für diese Tat tragen. Ne? Kann man machen. Sogar biblisch begründet. Andere sagen, ja, nee. Nicht Gott ist schuld, der Teufel ist schuld. Und dann hat man auch Bibelstellen, die das zu behaupten scheinen. Man zitiert dann zum Beispiel aus Lukas 22, aber Satan fuhr in Judas und so weiter. Er tat dann alles. Oder Johannes 13, auch eine Stelle. Als der Teufel schon dem Judas es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte. Und so sagt man, ja guck mal hier, zwei Bibelstellen, die doch ganz klar sagen, das war der Teufel. Der Teufel hat das Judas ins Herz gegeben, Judas musste das tun, er kann gar nichts dafür. Und schon ist Judas wieder unschuldig. Aber wie ist das jetzt? Ist jetzt Gott schuld oder ist jetzt der Teufel schuld? Oder wie ist das jetzt? Kann man das jetzt einfach so mit diesen paar Bibelstellen belegen? Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir hier lernen müssen. Das ist Folgendes. Immer das Gesamtzeugnis der Schrift beachten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, wenn es darum geht, die Bibel zu verstehen. Es gibt manchmal so ein, zwei Bibelstellen, die etwas ja, anzudeuten scheinen. Und da kann man diese Stellen nehmen und eine Lehre darauf aufbauen. Aber das ist dann sehr, sehr gefährlich, weil man all die anderen Stellen außer Acht lässt, die genauso wichtig sind. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, eine Stelle zu nehmen und darauf eine Lehre aufzubauen. Wozu das führt, das sieht man hier bei Judas. Weil man könnte das jetzt auch weiterspinnen. Ne? Also wenn Judas nichts dafür kann, dass er gesündigt hat, ja, dann kann ich ja eigentlich auch nichts dafür, dass ich gesündigt habe. Und so weiter. Und das führt zu ganz, ganz merkwürdigen Lehren. Nein, Judas zeigt uns hier, oder dieser Umgang mit diesen Stellen zeigt uns dieses wichtige Prinzip. Wenn wir Stellen haben, die schwierig sind, immer das Gesamtzeugnis der Schrift beachten. Ganz, ganz wichtig. Wenn du im Hauskreis zusammensitzt mit deinen Leuten und ihr habt irgendwelche schwierigen Bibelstellen, dann nicht sagen, oh, guck mal, das steht hier und jetzt bauen wir eine neue Lehre auf. Nein, alle Stellen zusammennehmen und sie im Einklang miteinander betrachten und dann zu überlegen, okay, was will Gott uns insgesamt durch diese Stellen sagen? Ganz, ganz wichtig. Und das können wir machen. Beispielsweise bei dieser Frage, wie funktioniert Sünde? Da reicht es nicht, zwei Stellen hier zu zitieren, zwei Stellen hier. Gesamtheit der Schrift, wie funktioniert Sünde? Weil Sünde funktioniert bei Judas genauso wie bei dir, genauso wie bei mir. Und wenn ich mich frage, okay, wie kommt es, dass ich sündige? Dann muss ich drei Parteien beachten. Und ich fasse es mal so zusammen, wie ich das vom Gesamtverständnis der Schrift her zusammengetragen habe. Bei Sünde sind immer drei Parteien beteiligt. Ich selbst, der Teufel und Gott. Drei Parteien. Aber wie spielen diese zusammen? Im Zentrum von Sünde, da stehe ich selbst. Ich selbst habe eine sündige Natur in mir, die von sich aus sündigen will. Das kannst du im Jakobusbrief nachlesen, im Römerbrief nachlesen, sehr, sehr zentrale Stellen. Ich selbst habe eine sündige Natur in mir und diese Sünde in mir, sie will sündigen. ganz unabhängig von Gott und Teufel, ganz unabhängig. Ich will sündigen wegen meiner sündigen Natur. Und ja, klar, dann kommt der Teufel und der sieht, dass ich diese sündige Natur habe. Ja, und der kippt dann Öl ins Feuer, natürlich. Er stachelt mich dazu an, auch auf diese Sünde in mir zu hören. Er schickt Versuchungen. Er versucht mich dazu anzuleiten, auf meine sündige Natur zu hören und mich zum Sündigen zu bringen. Auf der anderen Seite ist Gott. Und wenn ich sein Kind Gottes bin, dann wohnt der Heilige Geist in mir und der will mich davon abhalten, dass ich sündige. Er will mich davor bewahren und er spricht zu mir durch mein Gewissen. Er will mir Kraft geben, er will in mein Leben hineinsprechen, er will mich davon abhalten, dass ich sündige. Und das sind diese drei Personen, die jetzt zusammenkommen. Wenn ich dann am Ende sündige, dann sündige ich nicht wegen dem Teufel, ich sündige nicht wegen Gott. Ich sündige, weil ich mich dazu entscheide. Ich entscheide mich, höre ich auf meine sündige Natur und auf den Teufel, höre ich auf die und entscheide mich für die Sünde? Oder höre ich auf den Heiligen Geist, höre ich auf Gott und finde in ihm Kraft, der Sünde zu widerstehen und entscheide mich gegen die Sünde? Ich stehe am Ende im Zentrum und entscheide, ob ich sündige oder nicht. Und dementsprechend bin ich auch derjenige, der sich für seine Sünde verantworten muss. Das ist das Prinzip, wie ich das in der Bibel finde. Und genau dieses Prinzip müssen wir auch auf Judas anwenden. Wir können nicht sagen, ja, Judas ist aber eine besondere Person. Nein, Judas ist ein Mensch wie du und ich. Und für ihn gilt das Gleiche wie für uns. Ja, der Teufel hat Judas versucht. Aber Judas hat sich für die Sünde entschieden. Ja, Gott hat Dinge vorhergesagt, aber Judas war es, der sich selbst dazu entschieden hat, es auch zu tun. Judas ist kein Opfer seiner Umstände. Genauso wie du kein Opfer deiner Umstände bist. Manchmal sagt man ja so, ich kann nichts dafür, dass ich sündige. Ich bin halt ein elender Mensch. Die Umstände und dies und das, man findet irgendwelche Argumente, um sich selbst zu entschuldigen. Aber die Bibel ist ganz klar, wenn du sündigst, dann sündigst du, weil du dich dafür entscheidest. Und deswegen bist du auch für deine Sünde verantwortlich. Judas hat sich für den Verrat entschieden. Es war seine persönliche Entscheidung. Und deswegen wird er auch die Konsequenzen für diese Tat tragen müssen. Natürlich, in all dem spielt Gott immer noch eine übergeordnete Rolle. Also Gott ist souverän. Gott kann den Teufel daran hindern, bestimmte Versuchungen zu schicken. Gott kann ganz laut in mein Leben sprechen. Gott kann mich bewahren. Gott ist souverän. Der kann darüber hinaus natürlich wirken. Aber Gott wird mich niemals zum Sündigen verleiten. Wenn ich sündige, dann weil ich es tue. Übrigens, wenn man jetzt mal ein bisschen in Judas Leben hineinschaut, würde ich sagen, wundert es nicht, dass er sich für den Verrat entscheidet, dass er sich für die Sünde entscheidet. Denn das war absehbar, schaut man sich sein Leben vorher an. Judas, über den erfahren wir in Johannes 12, dass er auch schon vor seinem Verrat ein Dieb war. Dass er regelmäßig Geld von der Kasse beiseite schaffte für sich selber. Die anderen Jünger wussten das nicht, aber er hat heimlich für sich auch schon vorher gesündigt, immer wieder. Und das ist spannend, Jesus nennt Judas schon in Johannes Kapitel 6 einen Teufel, also ein Verleumder, ein Widersacher. Und Johannes 6, das ist noch sehr am Anfang des Wirkens Jesu, schon da nennt Jesus ihn einen Widersacher. Das heißt, wenn ich diese Stellen so nehme, bekomme ich den Eindruck, dass Judas auch schon lange Zeit vor seinem Verrat nicht mit offenen Karten gespielt hat. Dass er schon lange Zeit vorher keinen wahren Glauben in sich hatte, Jesus nicht von ganzem Herzen nachgefolgt ist. Ich glaube, dass Judas auch schon vorher ein Heuchler war. Er wirkte fromm nach außen. Die anderen Jünger dachten, er wäre einer von ihnen. Aber das war nur eine Fassade. Das wirkte nach außen so, aber im Herzen war das nicht so. Im Herzen war er schon vorher ein Heuchler, ein Dieb. Und das wurde dann nur deutlich durch seinen Verrat. So ist das. Man kann Sünde nicht auf ewig verbergen. Irgendwann kommt Sünde ans Licht. So war das bei Judas. Durch den Verrat wurde deutlich, wer er war. Und so wird das bei uns allen eines Tages sein, dass deutlich wird, wer wir wirklich sind. Okay, ich habe jetzt ganz viel so über Judas geredet, über biblische Prinzipien und so weiter. Was hat das alles jetzt mit Judas, auch mit uns zu tun? Mit uns heute hier in Lichtenau? Ich glaube ganz, ganz viel. Ich glaube, heute ist es sehr einfach, wie Judas unentdeckt mitzuleben mit den anderen und so zu tun, als ob. Fromm zu wirken oder fromm zu klingen. Es ist ganz leicht, mitzuschwimmen mit dem Rest. Irgendwie zum Gottesdienst regelmäßig zu gehen, vielleicht sogar zu tun, als ob man sich auf die Predigt konzentrieren würde. Nach dem Gottesdienst Teil in der Gemeinschaft sein, beim Kaffee. Vielleicht sogar einen Dienst zu machen. Vielleicht sogar sich zu engagieren in der Gemeinde. Das alles kannst du machen, auch ohne an Jesus zu glauben. Das ist möglich. Du kannst das alles tun, ohne echten Glauben in dir zu haben. Vielleicht macht man das dann, weil man sich mit der Gemeinde identifiziert, weil man das einfach schön findet, das soziale Umfeld hier, das Miteinander, man fühlt sich angenommen und das ist nett. Vielleicht, weil man einfach ein Herz fürs Ehrenamt hat. Oder vielleicht, weil man einfach irgendwo dazugehören will und so ist man dann dabei, ohne wirklich dabei zu sein. Man lebt mit, ohne wirklich im Herzen Jesus als den Herrn und Retter angenommen zu haben. Versteht mich nicht falsch, es ist nichts Schlechtes, irgendwie dazugehören zu wollen. Es ist nichts Schlechtes, die Gemeinde nett zu finden, ein Herz fürs Ehrenamt zu haben. Das sind alles gute, gute Dinge. Aber wenn sie alles sind, wenn das alles ist, warum du hier bist, dann ist das absolut wertlos. Dann ist das absolut wertlos und sinnlos. Du lebst eine Fassade. Du lebst für den Rahmen, aber nicht für das Bild. Judas zeigt uns, wie man mitleben kann, ohne wirklich Teil der Gemeinde zu sein. Und weißt du, Judas, der konnte das jahrelang gut verbergen. Der konnte das super verstecken. Ich glaube, das ist ganz leicht. Aber eines Tages wird es ans Licht kommen. Und Jesus, der wird wiederkommen. Und dann wird er, ich sag mal so, zwei Gruppen bilden. In der einen Gruppe werden dann all diejenigen sein, die an Jesus glauben. Das sind Leute, die haben auch mal gezweifelt, die haben auch mal Schwierigkeiten im Glauben. Also das ist schon ein Kampf für sie, aber sie glauben und ihr Herz hängt an Jesus. Das sind die Menschen, die werden ewiges Heil empfangen. Das muss nicht der perfekte Glaube sein, aber es ist ein Glaube da, ein Hoffen auf Jesus, ein immer wieder Versuchen, ihm nachzufolgen. Die Menschen werden sich freuen, Jesus wird ihnen ewiges Heil bringen. Und auf der anderen Seite, da werden die Menschen sein, die nicht an Jesus glauben. Und einige, die werden sagen, hey Jesus, du hast mich hier falsch einsortiert, ich gehöre doch zu der Gruppe. Ich war doch immer dabei. Ich war doch Teil deiner Gemeinde. Ich habe doch mitgelebt. Ich war doch bei den Christen. Ich war doch auch ein Christ. Ich war im Gottesdienst dabei. Ich habe gespendet. Ich habe gedient. Ich habe sogar Menschen selber zu Jesus geführt. Ich habe Wunder in deinem Namen gemacht. Und Jesus wird sagen, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Was auch immer du getan hast oder zu tun gehabt oder denkst getan zu haben, es war nicht aus Glauben heraus. Es war nicht aus Glauben heraus und deswegen hat das keinen Wert. Hinfort mit dir. Nur das, was aus Glauben heraus geschieht, hat wirklich einen Wert. Nur das hat einen bleibenden Ewigkeitswert. Und deswegen nochmal meine Frage an dich. Warum bist du hier? Warum bist du in der Gemeinde? Bist du vielleicht sogar Teil der Gemeinde? Ist es ein glaubendes Herz, das Jesus liebt, das wirklich versucht, Jesus nachzufolgen, durch den Schwierigkeiten des Alltags hindurch? Denn es ist so schön, dass du da bist. Dann bist du genau richtig hier. Aber wenn du einfach nur hier bist, für den Rahmen, wenn du keinen wahren Glauben in dir hast, wenn du keine Beziehung mit Jesus führst, wenn du Jesus nicht als deinen persönlichen Retter angenommen hast, ist das traurig, weil dann lebst du am Eigentlichen vorbei und du wirst verloren gehen auf ewig. Und wenn du merkst heute, eigentlich lebe ich nur eine Fassade. Eigentlich lebe ich nicht das, was ich nach außen vorgebe zu sein, dann kannst du heute Umkehr erleben. Du kannst heute sagen, nein, ich will anders leben. Ich will einen Cut setzen. Ich will etwas Neues beginnen mit Jesus. Egal, ob das vielleicht, ob du noch nie wirklich mit Jesus gelebt hast oder vielleicht früher mal, du kannst heute Veränderung bewirken. Wichtig ist, und das will ich dir mitgeben, dass du nicht nur bereust, was du getan hast. Also Reue ist was Schönes. Nein, aber Reue ist nichts Ganzes. Es gibt Reue und Buße. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wo der Unterschied liegt. Reue ist das, was Judas gemacht hat. Wir lesen dann, Judas reute es, dass er Jesus verraten hat. Er hat das bedauert, dass das nicht so lief, wie er es gerne wollte. Ah, das war doof gelaufen. Was ist Reue? Oh Mann, es tut mir leid, dass ich es gemacht habe. Aber das ist auch alles bei Reue. Das ist Reue. Reue bringt dir nichts. Und du sagst, oh Mann, ja, du hast recht, ich lebe eine Fassade. Echt doof. Und dann gehst du zum Kaffee, hast es wieder vergessen. Ja, was hat dir diese Reue gebracht? Ja, gar nichts. Reue bringt gar nichts. Das, was etwas bewirkt, ist das, was die Bibel fordert. Und das ist Buße. Buße heißt, ich bereue das, was ich getan habe. Aber darüber hinaus komme ich mit dieser Reue zu Jesus. Ich lege das alles vor ihm hin und sage, Jesus, ich habe was falsch gemacht. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich tue Buße. Und ich entscheide mich mit deiner Hilfe, es in Zukunft anders zu machen, es in Zukunft besser zu machen. Das ist, was Gott fordert. Gott fordert keine Reue von dir, Gott fordert Buße von dir. Veränderung in Jesus zu finden. Nicht nur zu sagen, oh Herr, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, nächstes Mal mache ich es wieder. Nein, Herr, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, ich will mit deiner Kraft das nächstes Mal nicht tun. Mit deiner Kraft will ich Veränderung erleben. Und dazu will ich uns allen Mut machen, immer wieder Buße zu tun und nicht nur zu bedauern, weil das kann jeder. Ich komme zum Schluss. Judas Iskariot. Er ist so ein Typ, ne? Also manche ordnen ihn als Helden ein oder als Opfer oder was auch immer. Aber die Bibel ist deutlich, das ist er nicht. Lass uns aufpassen, dass wir nicht mit irgendwelchen modernen Uminterpretationen schwimmen. Dass wir uns nicht vom Geist der Zeit verleiten lassen, Böses gut zu nennen und Gutes böse. Nein, lass uns bei der Wahrheit bleiben. Und als solcher sehen wir, dass Judas ein Verräter ist, ein Heuchler. Und er lehrt uns eine ganz wichtige Wahrheit. Du kannst noch so nah an Jesus dran sein. Du kannst noch so viel über Jesus wissen. Das bringt dir gar nichts. Das Einzige, was etwas bringt, ist wirklich an Jesus zu glauben, eine Beziehung zu ihm zu haben und das zu leben. Wenn du eine Fassade lebst, dann will ich dich ermutigen, tue Buße. Komm zu Jesus damit und erneuere dein Leben. Ich hoffe wirklich, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, dass wir da keine Masken fallen lassen müssen, sondern dass wir da schon ohne Masken vor ihm stehen werden und dann auf dieser Seite stehen, wo wir ewiges Heil empfangen. Amen.